Und bevor wir uns mit diesem Abschnitt, ja, den wir schon zum Teil besungen haben und von dem wir auch die letzten Male schon gehört haben, lasst uns, bevor wir uns damit befassen, einmal rekapitulieren, einmal zurückblicken, was wir bis jetzt aus dem Philipperbrief gehört haben. Zunächst einmal sehen wir in Kapitel 1, Vers 1, wer den Brief geschrieben hat, nämlich Paulus und Timotheus. Das steht gleich dort zu Beginn. Paulus bezeichnet sich und Timotheus als Sklaven Jesu Christi, was ihre und besonders die Einstellung von Paulus widerspiegelt. Er ist dem Herrn völlig hingegeben, so wie er es auch später in diesem Kapitel 1 sagt und seine Einstellung durch ein Zeugnis in Kapitel 3 noch einmal ausführen wird. Auch das Wann haben wir beleuchtet und festgestellt, dass Paulus zu der Zeit, in der er nicht nur den Philipperbrief schreibt, unter römischem Hausarrest stand. Ja, so schreibt er, sehr eingeschränkt in seinen Verhältnissen, er ist sehr eingeschränkt und sehr auf die Hilfe seiner Geschwister angewiesen. In dem Dreh um 61 nach Christus verfasst Paulus auch den Epheser, Kolosser und den Philemonbrief. Und gleich in dem ersten Vers von Philipper 1 sehen wir auch, an wen er schreibt, dass das geklärt wird. Ich lese uns Vers 1 einmal vor. Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Ältesten und Diakonen. Also, Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, die bereits eine biblische Struktur hat und von der wir wissen, dass die Philipper Paulus aktiv in seinem Dienst unterstützt haben. Mit seinem Gruß ermutigt er die Philipper und macht ihnen deutlich, dass Gnade und Friede nur von Gott kommen können. In den nachfolgenden Versen sehen wir seine Dankbarkeit, die Paulus ausdrückt. Er ist unendlich dankbar für seine Geschwister in Philippi. Da schreibt er, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich allezeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Er zeigt seine Freude über die Philipper auf und denkt an sie. Diese Freude ist nicht unbegründet und so fährt er fort und begründet diese Dankbarkeit wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Was für wunderbare Verse, die wirklich zeigen, wie sehr Paulus den Dienst der Philipper schätzt, wie sehr er sie liebt. Und wie es sie gleichzeitig ermutigt, dass Christus derjenige ist, der das gute Werk in ihnen begonnen hat und nicht nur das, dass er es auch vollenden wird. Das ist dieser kleine Einschub, den er macht, bevor er den Philippern seine Fürbitte schreibt. Und diese Fürbitte hat sie hoffentlich ermutigt, das Evangelium auch weiterhin zu bekräftigen und zu verteidigen. Sein Anliegen ist es, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit sie prüfen könnten, worauf es ankommt, sodass sie lauter und ohne Anstoß sind bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Paulus hat das, was die Philipper brauchen, im Blick. Er sieht, dass sie wachsen müssen. Er bittet Gott um Erkenntnis und Urteilsvermögen. Er möchte, dass die Philipper für sehr gut, für makellos erfunden werden am Tag des Christus. Und das alles zur Ehre und zum Lob Gottes. Denn alles geschieht zu seiner Ehre. Dann schwenkt Paulus den Fokus ein bisschen auf seine gegenwärtige Situation und auf seine Einstellung. Paulus ist gefangen. Das hält ihn aber nicht davon ab, das Evangelium zu verkündigen. Und so werden viele am Haus des Kaisers gläubig Denn, wie wir gehört haben, war er 24 Stunden am Tag an mindestens einen, zwei oder drei Soldaten gefesselt, gekettet, und diese Soldaten konnten nicht vor ihm fliehen. Und da schreibt er diesen Vers in diesem ersten Kapitel, den Vers 21, der so bekannt ist. Da schreibt er: Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Wow, Paulus, von allem, was wir hier in Philippi gehört haben, können wir wirklich sehen, dass du lebst, was du sagst. Es ist so schön zu sehen, wie du standhaft ausharrst und nicht auf dein eigenes Wohlergehen bedacht bist. Jetzt, wo du unter diesem Hausarrest stehst, du bist wirklich ein hingegebener Sklave Jesu Christi. Und diese Aussage bewegt Paulus auch dazu, die Philipper aufzurufen, ihr Leben würdig des Evangeliums von Christus zu führen. Und sie dazu anzuhalten, festzustehen in einem Geist und einmütig miteinander für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Er möchte nicht, dass sie einen Rückzieher machen, sondern dass sie würdig des Evangeliums wandeln. Und die Philipper wussten, was es damit auf sich hat, denn Philippi war, wie wir ebenfalls schon gesehen haben, eine griechische Stadt mit römischen Rechten, und darauf waren die Einwohner richtig stolz und versuchten, würdig ihrer Stadt Philippi zu leben. Aber in dieser Ermahnung, die Paulus hier schreibt, sehen wir auch, was Paulus in der Gemeinde in Philippi sieht. Zwietracht und Parteiungen. Wir wissen von mindestens zwei Gruppen, Euodia und Syntyche, die aus irgendeinem Grund nicht miteinander konnten oder besser gesagt nicht miteinander wollten. Und so sagt er: Steht fest in einem Geist, denn ihr kämpft den Kampf, den ihr an mir seht und den ihr von mir hört. Und so ergeben sich aus diesem ersten Kapitel drei große Fragen für dich und für mich heute. Die erste Frage ist: Bist du dankbar für deine Geschwister? Wofür bist du dankbar? Weißt du, wofür du dankbar sein kannst? Was sind ihre Stärken, die sie haben, die sie einsetzen? Bist du dankbar für deine Geschwister? Zweitens, betest du für deine Geschwister? Für was betest du? Kennst du ihre Anliegen? Weißt du, kannst du wie Paulus sagen: Hey, ich tue Fürbitte ganz gezielt, dass ihr Urteilsvermögen habt, dass ihr ausharrt, dass ihr ohne Anstoß seid? Und drittens, lebst du für Christus? Lebst du für Christus, auch wenn es Schwierigkeiten gibt? Denn, und auch das schreibt Paulus an Timotheus: Alle, die Christus zur Ehre leben wollen, werden verfolgt werden. Es wird keine Ausnahme geben. Bist du dankbar? Betest du für deine Geschwister? Lebst du für Christus, auch in schwierigen Situationen? Wenn wir dann weiterschauen und zu dem Abschnitt kommen, den wir die letzten Male behandelt haben und heute abschließen wollen, dann sehen wir, dass Paulus seine Ermahnung und Ermutigung noch genauer darstellt. Wir haben gesehen, dass Paulus die Philipper an die Realitäten in ihrem Leben als Christen erinnert. Dinge, die bereits in ihrem Leben als Christen vorhanden sind. Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Da ist nun bei euch Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen gibt, schreibt er und zeigt ihnen auf, dass diese Dinge vorhanden sind, und ermahnt sie als nächstes, diese Realität in ihrem gemeinsamen Leben, in ihrem gemeinsamen Gemeindeleben umzusetzen. Das, das bei euch gibt, macht meine Freude völlig. Denn wenn ihr meine Freude völlig macht, dann macht ihr Gottes Freude völlig, denn ich möchte Gott ehren. Macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und dieser Vers ist nichts anderes als eine sich ständig wiederholende und vertiefende Aussage seines Anliegens, dass sie in einem Geist feststehen und einmütig miteinander kämpfen sollen. Wie das praktisch ausschauen soll, fügt er gleich mit ein, indem er zwei Gegensätze bringt, die dieselbe Aussage haben. Verse 3 und 4: Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, ermahnt er die Philipper hier und zeigt ihnen auf, dass die Dinge, die sie tun, aus der richtigen Motivation getan werden sollen. Ja, ich kann die Toiletten putzen aus Selbstsucht. Ich kann die Stühle aus Selbstsucht stellen. Ich kann die Kuchen aus Selbstsucht backen. Ich kann die Kinderstunde, Predigt und Musik aus Selbstsucht vorbereiten. Selbst Blumen kann man aus Selbstsucht gießen. Aber wisst ihr, was das bringt? Das bringt rein gar nichts. Denn wir, du und ich, wir sollen nichts aus Selbstsucht oder leere Ehre tun. Wir sollen uns nicht selber ins Rampenlicht stellen, sondern den anderen höher achten als uns selbst. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Deshalb ist es so gut zu wissen, dass wir die Frucht des Geistes in uns haben, dass sie uns dazu befähigt, das auch zu tun, den anderen höher zu achten, auf das des anderen zu schauen, ohne dabei selbstsüchtig zu sein oder uns ins Rampenlicht stellen zu wollen. Und auch hier drei Fragen, die ich dir stellen möchte. Erstens, bist du dir der Realitäten in deinem Leben als Christ bewusst? Bist du dir bewusst, dass diese Dinge vorhanden sind? Zweitens, wie setzt du diese Realitäten, wie setzt du sie ganz praktisch um? Tust du das, was Paulus als nächstes schreibt, dass du den anderen höher achtest als dich selbst, dass du versuchst, eines Sinnes zu sein mit deinen Geschwistern? Und drittens, was ist deine Motivation, einen Dienst zu tun? Willst du allen zeigen, wie toll du bist? Oder willst du den anderen höher achten als dich selbst? Und wenn Paulus hier Schluss machen würde, hätte er den Philippern genug Fleisch zu essen gegeben, zu kauen gegeben und sie hätten genug Material gehabt, um sich ernsthafte Gedanken über ihre Motivation und ihr Miteinander machen zu können. Aber Paulus hört hier noch nicht auf, sondern zeigt auf, wie Personen das umgesetzt haben, was er geschrieben hat. Sich selbst als niedrig zu erachten, nicht auf das eigene zu schauen und den anderen in Demut höher zu achten. Er fängt mit Christus an. Diesen Abschnitt haben wir betrachtet und betrachten ihn gleich weiter. Nach einem kurzen Einschub zeigt er dann, wie Timotheus und Epaphroditus den anderen höher geachtet haben als sich selbst und erhebt sie so zu Vorbildern für die Gemeinde. Und im dritten Kapitel gibt er Zeugnis von sich, was wir auch schon in Kapitel 1 gelesen haben. Er sagt, er achtet es für Dreck und er achtet den anderen höher als sich selbst. Ja, er schreibt in Kapitel 1, ich muss noch bleiben um euretwillen. Ich will eigentlich schon beim Vater sein, bei Christus sein, aber um euretwillen muss ich bleiben. Diese Person werden wir noch näher unter die Lupe nehmen. Und so lasst uns das erste Beispiel für Demut und Hingabe betrachten. Jesus Christus. Und Paulus fängt an und ermahnt die Philipper, dasselbe zu denken, die gleiche Gesinnung zu haben wie Christus, der für sie gestorben und für sie auferstanden ist. Lasst uns die Verse 5 bis 11 einmal gemeinsam lesen. Philipper 2 ab Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, demütigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und in einem Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für ein schönes Bild von Demut und Hingabe. Den anderen höher zu achten als sich selbst und dann wieder erhöht zu werden. Offensichtlich geht es in diesem Abschnitt um Jesus Christus. Diese Verse, die uns heute besonders interessieren, sind die Verse 9 bis 11, in denen es um seine Erhöhung geht. Und das letzte Mal haben wir seine Erhabenheit und seine Erniedrigung betrachtet und festgestellt, dass Christus Gott war, Gott ist und immer Gott sein wird. Er und der Vater sind eins. Seine Erscheinung ist Herrlichkeit. Er hat exakt dieselben Eigenschaften wie Gott, der Vater. So sehen wir, wie die Herrlichkeit Gottes zum Beispiel von Habakuk beschrieben wird in Habakuk 3. Gott kommt vom Teman herab, schreibt Habakuk dort, und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. Nur einige Verse aus diesem wunderbaren Gebet von Habakuk in Habakuk 3. Diese Eigenschaften besitzt Christus genauso wie Gott der Vater. Er, der erherrlicht ist und vor dem sogar die Engel ihre Gesichter und ihre Füße verhüllen müssen, wie Jesaja beschreibt. Da sagt er, im Todesjahr des Königs Usias, Jesaja 6, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Leute, diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit hat Christus, ist Christus genauso wie der Vater. Bist du dir, seid ihr euch dessen bewusst? Das ist seine Erhabenheit über alle Dinge. Wie wir es auch im Kolosserbrief lesen können. Da schreibt Paulus an die Kolosser, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Christus ist hier gemeint. Alles ist in und durch Christus geschaffen. Er ist wirklich der erhabene Gott. Und als dieser erhabene Gott hat er es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich selbst. Und auch diese Erniedrigung wollen wir noch einmal kurz Revue passieren lassen oder müssen sie sogar Revue passieren lassen, denn in Vers 9 steht am Anfang das kleine Wort darum. Darum hat Gott ihn erhöht, was uns dazu zwingt, zurückzublicken und die Frage nach dem Warum zu stellen. Warum ist das geschehen? Wir haben Christi Erniedrigung betrachtet, gesehen, dass er sich freiwillig erniedrigt hat. Den Vergleich, den wir hatten, war das Märchen von dem Prinz und dem Bettelknaben. Der Prinz, der die Herrlichkeit verlassen hat und dann auf der Straße lebte. Aber Christus hat das Ganze freiwillig getan. Er hat die Herrlichkeit beim Vater, diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit freiwillig verlassen. Und mehr noch, er hat die Form eines Sklaven angenommen. Er hat sich in den tiefsten Stand erniedrigt. Ich meine, er wurde im Stall geboren. Da fängt es schon an. Die Hirten sind die Ersten, die kommen, ihn anzubeten. Sein Stiefvater war kein König oder Herrscher, sondern ein gewöhnlicher Tischler aus Nazareth, einer Stadt, die wahrlich keine Metropole war. Aber mehr noch, nicht nur, dass er die Herrlichkeit freiwillig verlassen hätte und in einen sehr niedrigen gesellschaftlichen Stand gekommen wäre, nein, er, und jetzt kommt es, er demütigte sich selbst. Er demütigte sich selbst, er achtete sich selbst für nichts und schaut auf das der anderen. Er schaut auf das, was du, was ich, was wir brauchen. Er, der Gott, der alles geschaffen hat, wurde gehorsam und demütigte sich bis zum Tod. Und das ist der Tod am Kreuz, der schrecklichste Tod, den man sich vorstellen kann. Diesen Tod, diesen schrecklichen, schmerzhaften Tod ist unser Gott Jesus Christus gestorben, weil er dich, weil er mich so sehr liebt. Und weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Er hat sich gedemütigt und wurde für uns, wie es Paulus an die Korinther schreibt, zur Sünde gemacht. Jede Sünde wurde auf ihn gelegt und das, obwohl er von keiner einzigen Sünde wusste. Jesus Christus ist nicht gestorben, weil er Spaß daran gehabt hätte. Er ist nicht gestorben, weil er zeigen wollte, wie toll er ist. Nein, er ist gestorben, damit du, damit ich, damit wir einen Zugang haben, einen Zugang zur Herrlichkeit des Vaters, dass wir ihn eines Tages in der Ewigkeit anbeten können und in seiner Gegenwart stehen können. Bist du dir dessen bewusst, dass Jesus Christus der einzige Mittler ist zwischen Gott und Mensch? Es ist nicht Maria, es sind nicht die Werke oder das Geld, das dich rettet. Es sind nicht die guten Taten, die du tust oder die vielen Gebete, die du sprichst, die dich retten. Nichts kann es dir ermöglichen, zu Gott zu kommen. Gott musste zu uns kommen. Gott wurde Mensch. Er hat uns höher geachtet als sich selbst. Und demütig ist er an einem Kreuz für dich, für mich gestorben, damit wir durch Glauben, durch das Anerkennen Christi als unseren Herrn und Retter und Meister gerettet werden. Dass wir durch Glauben das ewige Leben erlangen, denn er ist der Einzige, er ist derjenige, der die Sünden vergeben kann, wenn wir Buße tun. Das ist der einzige Zugang zum Vater. Es gibt keinen anderen als den blutigen Tod, den Jesus Christus sterben musste. Bist du davon überzeugt? Glaubst du das? Glaubst du, dass Christus der einzige Mittler ist? Wenn ja, dann wirst du Christus mit Dankbarkeit und mit Freude anbeten, wie du es auch hoffentlich jetzt schon tust. Und wenn nicht, dann wirst du Christus eines Tages anbeten, aber mit Zähneknirschen und das von dem ewigen Tod aus. Denn Christus wird von jedem angebetet werden, wie wir gleich noch sehen werden. Und so kommen wir zu den Versen, die wir heute betrachten wollen. Es geht um Christi Erhöhung, um seine Erhöhung, und wir wollen uns das unter den folgenden Punkten betrachten. Als erstes wollen wir die Anerkennung seiner Erniedrigung betrachten und als zweites die Anbetung des Herrn, die Anerkennung seiner Erniedrigung und die Anbetung des Herrn. Lasst uns die Verse 9 bis 11 noch einmal gemeinsam lesen. Heißt es, darum, aufgrund seiner Erniedrigung, hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und in einem Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und in einem Namen verliehen, der über allen Namen ist, schreibt Paulus hier an die Philipper. Das darum haben wir beantwortet, das bezieht sich auf seine Erniedrigung. Jetzt kommen wir zu dieser Anerkennung, zu der Anerkennung seiner Erniedrigung. Der erste Aspekt dieser Anerkennung ist, dass Gott ihn über alle Maßen erhöht hat. Gott hat ihn über alle Maßen erhöht. Und so sehen wir, wie Christus die Erhabenheit beim Vater verlässt, wie er sich erniedrigt, um letztendlich wieder erhöht zu werden. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Worte, die Jesus in Matthäus 23, Vers 12 sagt. Da sagt er, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Genau das passiert hier in unserem Text. Christus hat sich freiwillig erniedrigt. Und Gott ist derjenige, der ihn jetzt über alle Maßen erhöht. Hyperrypso, erhöhen, steht hier im Griechischen. Und es bedeutet wörtlich, etwas hoch über etwas erheben. Hoch über etwas drüber halten. Und das hat Gott auf wunderbare Art und Weise getan. Das steht im direkten Kontrast zu dem, was in Vers 6 steht, dass er sich erniedrigt hat. Und so lasst uns vier Schritte seiner Erhöhung betrachten. Vier Schritte, wie Gott Christus erhöht hat. So sehen wir als erstes, dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Jesus wurde aus den Toten auferweckt. Das hören und lesen wir immer wieder. Die Frauen Petrus und Johannes haben Christus nicht in seinem Grab gefunden, denn das Grab war leer. Und das bezeugt auch Petrus, wenn er nicht nur einmal in der Apostelgeschichte predigt. Das sagt er zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Gott hat ihn auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Gott hat Christus auferweckt. Das bezeugt auch Paulus in Epheser 1, Vers 20. Die hat er wirksam werden lassen, seine Kraft und seine Macht, von der Paulus vorher schreibt, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Jesus Christus wurde von Gott aus den Toten auferweckt. Gott ist derjenige, der Christus über alle Maßen erhöht hat. Zweitens wurde Jesus in den Himmel entrückt. Auch das können wir sehen. Auch das finden wir in der Apostelgeschichte, gleich in Kapitel 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Er wurde emporgehoben. Gott hat ihn entrückt. Jesus wurde in den Himmel entrückt. Und auch das wird von Paulus bezeugt, wenn er an Timotheus schreibt, dass Christus in die Herrlichkeit aufgenommen wurde. Und Jesus selbst bezeugt das kurz nach seiner Auferstehung, wenn er im Johannesevangelium sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich gehe aber zu den Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Christus wurde aufgenommen. Gott hat ihn in den Himmel aufgenommen, emporgehoben. Gott hat seine Größe gezeigt und Christus über die Maßen erhöht, indem er ihn hat nicht nur aus den Toten auferstehen lassen, sondern indem er ihn in den Himmel entrückt hat. Drittens wurde Jesus gekrönt. Jesus wurde gekrönt. Das haben wir vorhin gesungen. Herrliche Majestät. Er ist hoch erhaben. Dass er gekrönt wurde, sehen wir immer wieder, auch an den Aussprüchen, die Jesus selbst tut. Gerade wenn er sagt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, Matthäus 28. Aber auch durch Petrus erfahren wir wieder aus der Apostelgeschichte, dass der Gott unserer Väter Jesus auferweckt hat, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren, Apostelgeschichte 5. Diesen hat Gott zum Fürsten und zum Retter erhöht. Christus regiert weit über allem, was existiert, was jemals existieren wird. Und das sehen wir gleich auch noch mehr und das lesen wir auch in Judas 24 und 25. Diese sehr bekannten Verse, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit, schreibt Judas. Diese Herrlichkeit, diese Herrschaft, diese Macht und Majestät hat Christus, ist Christus. Und genau deshalb wird er, wie Paulus auch an Timotheus schreibt, sowohl über Tote als auch über Lebende der Herr sein. Dass er gekrönt wurde, sehen wir auch in der Anbetung, die ihm jetzt schon im Himmel entgegengebracht wird. Und wir stellen fest, dass Gott Christus über alle Maßen erhöht hat. Und viertens wurde Jesus eine Position als hoher Priester gegeben. Gott, der Vater, hat ihn erhöht und ihn als Priester eingesetzt. Denn wie es der Autor des Hebräerbriefes schreibt, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Das ist Jesus Christus, der es nicht wie ein hoher Priester täglich nötigt hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, Denn diese letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Hebräer 7. Christus wurde über die Maßen erhöht und das von Gott. Er wurde als hoher Priester eingesetzt. Er wurde aus den Toten auferweckt. Er wurde in den Himmel entrückt. Jesus wurde gekrönt und er wurde als hoher Priester eingesetzt. Um es mit einem Kommentator zu sagen, Zitat, er wurde mit Schwerverbrechern hingerichtet. Darum steht seine Erhöhung proportional zu seiner Erniedrigung. Vom Kreuz zur Krone. Vom Kreuz zur Krone. Es war kein üblicher Gehorsam und deshalb ist es auch kein üblicher Lohn. Nichts könnte eine größere Schande sein, als am Kreuz zu sterben. Nichts könnte eine größere Würde zu sein, als die Krone zu erben. Zitat Ende. Vom Kreuz zur Krone. Jesus Christus wurde von Gott über die Maßen erhöht. Das ist der erste Aspekt der Anerkennung seiner Erniedrigung. Der zweite Aspekt dieser Anerkennung ist, dass Gott ihm einen Namen verliehen hat, der über allen Namen ist. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und das ist nicht der Name Jesus, denn Jesus oder Jeshua, Joshua, Josua war und ist ein häufig auftretender Name. Ja, vielmehr sehen wir diesen Namen, den er ihm verliehen hat, wenn wir Vers 11 betrachten. Jesus Christus, der Herr, schreibt er dort. Das ist der Name, der über allen Namen steht, der Herr. Er ist der Herr. Dieser Titel drückt Herrlichkeit, Herrschaft, Macht, Majestät und Würde aus, die Christus verliehen wurde. Es handelt sich hier um einen Namen, der weltweit bekannt ist, der universal bekannt ist und der universal geehrt wird. Und Thomas hat es uns vorhin schon vorgelesen. Wir wollen es nochmal anschauen. Lasst uns Hebräer 1 aufschlagen, diese wunderbaren Verse noch einmal lesen. Bitte schlagt auf Hebräer 1 ab Vers 1. Da schreibt der Autor, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Hebräer 1, die ersten 8 Verse. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Christus wurde erhöht. Der Name wurde ihm von Gott verliehen. Der Name, der weit über allem ist, was da ist und was da kommen wird. Das ist der Herr, der angebetet wird. Das ist der Christus, der erhöht wurde und dem Gott, der Vater, fröhlich und von ganzem Herzen diesen Namen Herr gegeben hat. Und dieser Name ist der einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Dieser Name fordert die ultimative Ehrerbietung. Bist du dir bewusst, sind wir uns bewusst, dass Jesus Christus, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter haben? Dass er über die Maßen erhöht wurde dass er Gott ist, auf dem Thron sitzt und einen Namen hat, der weit über allen Namen ist, der Ehrerbietung fordert, das jetzt schon fordert? Kannst du mit Paulus sagen, wenn er an die Römer schreibt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Kannst du das jetzt schon sagen? Kannst du deine Knie jetzt schon beugen? Lasst uns zu den nächsten beiden Versen kommen im Philipperbrief. Philipper 2, die Verse 10 und 11. Und wenn wir diese Verse lesen, dann sehen wir, dass es um die Anbetung des Herrn geht. Die Anbetung des Herrn, der in Vers 9 über alle Maßen erhöht wird. Da heißt es ab Vers 10, damit in diesem Namen, der erhöht wurde, Jesus, damit sich in ihm alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Wahnsinn. Gott hat Christus über die Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit alle ihn anbeten. Vor ihm werden sich alle Knie beugen. Alle Knie beugen sich. Und so zeigt Paulus einmal mehr Christi Erhöhung auf. Auf seine Knie fällt man vor einem König, vor einer Person mit Autorität, Macht und Herrlichkeit. Wenn ihr Gottes Wort aufschlagt, dann könnt ihr auch oft sehen, wie ein Volk, wie einzelne Leute zu den Füßen eines Königs liegen, um ihm die Anerkennung zu bringen, die ihm gebührt. Wir wissen auch von Geschichten, wo das nicht der Fall war. Aber eines Tages wird das für jeden zutreffen. Wird für jeden zutreffen, dass er seine Knie vor Christus beugen wird. Der Psalmist schreibt im Psalm 95 in der Gegenwart schon, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Und jetzt kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Wir werden aufgerufen, unsere Knie jetzt schon vor unserem Herrn und Schöpfer zu beugen. Und das macht auch Paulus, wenn er an die Epheser schreibt. Da schreibt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Alle Knie werden sich beugen, später einmal. Wir dürfen das jetzt schon tun. Gott sagt es in Jesaja, dass das einmal zutreffen wird. Da schreibt Jesaja in Jesaja 45, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht Gott, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Jedes Knie und jede Zunge, ausnahmslos. Alle Knie derer werden sich beugen, die im Himmel sind, die auf Erden sind und drittens, die unter der Erde sind. Erstens, die im Himmel sind, das schließt Engel und die Gläubigen, die bereits gestorben sind, mit ein. Sie alle werden vor ihm auf die Knie fallen und ihn anbeten, was sie ja schon ab dem Zeitpunkt tun, ab dem sie in seiner Herrlichkeit sind, wie ihr es auch in Offenbarung nachlesen könnt. Engel und die gestorbenen Heiligen, die im Himmel sind, werden ihn anbeten. Zweitens, alle, die auf der Erde sind. Und hier wird es interessant. Jeder wird vor Christus auf die Knie fallen, ob er will oder nicht. Und so gab es auch damals bestimmt Menschen, die vor einem König niedergefallen sind, obwohl sie nicht akzeptieren wollten, dass er der König ist. Aber wisst ihr was? Christus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und so wird sich jedes Knie ausnahmslos vor ihm beugen und seine Autorität akzeptieren müssen. Und wir dürfen das heute aus Liebe tun, aus Liebe und aus Hingabe unserem Herrn gegenüber, denn wir bezeugen ihn mit unserem Leben. Dass sich jedes Knie derer, die auf der Erde sind, beugen, sollte uns auch ermutigen, gerade wenn wir Diskussionen mit Arbeitskollegen oder Nachbarn haben, wenn wir entmutigt sind, weil wir nicht verstehen können, wie andere unseren Herrn verspotten oder wie sie es als Quatsch und Mist hinstellen, was wir glauben oder wer Christus ist. Eines Tages werden sich auch ihre Knie vor dem Herrn beugen und Christus als den Herrn bekennen. Aber hier hört es mit der Anbetung noch nicht auf, mit derer, die ihre Knie beugen. Drittens, alle Knie, die unter der Erde sind. Und hier sind Dämonen, der Teufel und alle nichtgläubig Gestorbenen gemeint. Sie alle werden ihre Knie beugen. Sie werden ihre Knie beugen und Christus als den Herrn bezeugen. Da heißt es zum Beispiel in Jakobus 2, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Hey, vielleicht glaubst du das heute auch, es gibt nur einen Gott. Aber retten kann er mich nicht. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schreibt Jakobus. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben und zittern. Auch die Dämonen glauben, dass es nur einen Gott gibt. Satan selbst weiß und glaubt, dass es nur einen Gott gibt und sie zittern. Denn sie wissen, Gott, Jesus Christus ist der Erhabene, der alles in seiner Hand hat. Die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Alle ungläubig Gestorbenen glauben und wissen, dass es Gott gibt. Und ihre Knie beugen sich und müssen sich vor dem Herrn der Herren und dem König der Könige beugen. Und Paulus führt das noch weiter aus. Nicht nur, dass sich alle Knie derer beugen, sondern alle Zungen werden bekennen, dass Christus der Herr ist. Alle Zungen bekennen Christus. Sie alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, werden die Ehre nicht nur physisch, sondern auch verbal ausdrücken und bezeugen, dass Jesus Christus der Herr ist. Egal welche Sprache, jeder Mensch, jeder Engel wird Christi Herrschaft bezeugen. Die heiligen Engel, die erlösten Heiligen im Himmel und auf der Erde und alle Feinde Gottes auf und unter der Erde. Alle werden die Autorität Christi bezeugen und mit ihren Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Um es mit John Eady zu sagen, Zitat, das Bekenntnis ist, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass der, welcher seine Herrlichkeit verlassen hat, Mensch wurde und sich selbst bis zum Tod gedemütigt hat, dass der, welcher bis zu dem tiefsten Punkt der Schande hinabgestiegen ist, erhoben wurde zur höchsten Ehre. Und jetzt ist er der universale Herrscher. Zitat Ende. Er wird als Herr bezeugt werden, physisch und verbal. Bezeugst du ihn heute schon? Bezeugst du ihn heute schon oder wirst du ihn eines Tages bezeugen, weil du es musst? Weil du sehen musst, dass Jesus Christus der Herr ist? Jede Anbetung, jedes Niederknien, jedes Lieben im Herzen hat ein Objekt, das angebetet wird. Jede Anbetung gibt irgendetwas die Ehre. Und so geschieht das auch hier in unserem Text. Jedes Knie bezeugt, jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, nämlich zur Ehre Gottes des Vaters, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass Christus der Mittler zwischen Gott und Mensch ist, geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Denn der Vater hat ihn zu diesem Mittlerwerk eingesetzt, hat ihm beigestanden und hat ihn jetzt erhöht. Er hat ihn belohnt und einem Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dem Vater gebührt die Ehre. Hier dürfen wir aber nicht außer Acht lassen, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist dieselbe Herrlichkeit haben. Sie sind der dreieinige Gott. Sie haben dieselbe Herrlichkeit und so gibt der Sohn dem Vater die Ehre. Und seine Anbetung geschieht zur Ehre Gottes und wenn wir Christus anbeten, geschieht das zur Ehre Gottes des Vaters. Es geschieht zu seiner Ehre. Und Jesus selbst sagt es, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Sehr viel Verherrlichung hier, ja? Aber Christus, der Gott den Vater verherrlicht, weiß, dass Gott Christus dadurch erhöhen wird. Johannes 17 zum Beispiel auch. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Gott soll Christus, Gott der Vater soll Gott den Sohn verherrlichen. Und in Johannes 5 sagt Jesus, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Alles geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Dass Christus angebetet wird, und eines Tages werden das auch die tun, die ihn jetzt nicht ehren, die Gott, den Vater, dadurch jetzt ebenfalls nicht ehren. Alles geschieht zur Anbetung, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und wir sehen, wie wahr auch diese Aussage des Herrn ist, wenn er sagt, dass ihm gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Diese Macht wurde ihm von Gott, dem Vater, verliehen. Er wurde von Gott, dem Vater, über die Maßen erhöht. Ist euch, ist dir, ist mir diese Macht unseres Herrn und Retters bewusst, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden? Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er ist der, der hoch über allem thront. Ist dir, ist uns das bewusst? Um es mit einem Zitat auf den Punkt zu bringen, die Stirn, die einst mit der Dornenkrone gekrönt war, ist jetzt mit der Krone der universalen Souveränität gekrönt. Und die Hand, die einst von einem Nagel durchbohrt war, hält jetzt das Zepter der unbegrenzten Herrschaft. Zitat Ende. Bist du dir bewusst, dass der König der Könige, der aus seiner Erhabenheit, der sich erniedrigt hat, in diese Welt gekommen ist, um für dich und für mich zu sterben, weil er uns höher achtet als sich selbst, bist du dir bewusst, dass er erhöht wurde über alle Maßen? Dass ihm ein Name gegeben wurde, der über allen Namen ist, damit jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt? Egal, ob sie das jetzt schon tut oder ihn jetzt ablehnt, eines Tages wird jede Zunge bekennen und jedes Knie sich beugen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, demütigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.